Am 14. Juni ist es wieder soweit. Die EM steht vor der Tür. Was es eigentlich alles braucht, um so eine EM auszurichten, wer alles dahinter steht, wie die ganze Organisation abläuft, das beleuchten wir in diesem EM-Special. Damit jeder kann mitreden, ob Fußballfan oder nicht. Wir liefern das Wissen dazu. In der zweiten Folge von unserem EM-Special widmen wir uns der Frage vom Vergabeprozess. Was heisst es eigentlich, wenn ein Land eine EM möchte ausrichten? Was muss sie an Infrastruktur erfüllen? Was gilt es zu organisieren? Und vor allem auch, wie läuft denn so ein Vergabeprozess überhaupt ab?
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Post vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute mit dem zweiten Special zum Thema EM mit dem Raphael unterwegs.
Genau.
Mit unserem Vergabeprozess. Hallo Raphael.
So machen wir das, ja.
Ich bin sehr gespannt. Da ist ja ein riesen Prozedere dahinter, bis man so eine EM darf ausrichten. Und da jetzt mache ich genau was erfahren, was denke alles dahinter steht. Bin ich sehr gespannt.
Ja.
Ja, dann gerade mit der ersten Frage. Was braucht es, dass ich eine EM kann ausrichten als Land?
Damit man sich kann bewerben kann, um so eine EM auszurichten, muss man schon von Anfang an verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Mhm. Also man muss einerseits in Frage kommen, um die EM auszurichten und dann noch ausgewählt werden. Eben die erste Voraussetzung ist, dass man überhaupt in Frage kommt.
Da gibt es
verschiedene Voraussetzungen an Stadioninfrastruktur, die man hat, an sonstigen Infrastruktur.
Okay, also eigentlich mal wirklich grundsätzliche Voraussetzungen erfüllen, dass man sagt, man hat Möglichkeiten.
Überhaupt. Genau, also man muss schon mal in Frage kommen, rein von den tatsächlichen Gegebenheiten. Genug grosse Stadien muss man haben, genügend grosse Anzahl.
Also das heisst, es sind Zahlen, wie viel und wie gross?
Also bei einem EM-Stadion muss man einfach mindestens 30'000 Plätze haben.
Also 3 Dörfer.
Genau.
Mindestens.
Und bei der Anzahl sagt man so ein bisschen, ja, mindestens 8 sollte man haben. Mhm. Aber man muss jetzt auch nicht 30 haben. Also jetzt in dem Sommer in Deutschland, die haben 10. Die sie ausgewählt haben, die hätten natürlich viel mehr, die hätten 20, 30 so Stadien, aber sie haben sich jetzt auf 10 beschränkt, dass sie im ganzen Land verteilt sind, dass sie überall ein bisschen spielen können.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch besser, wenn man es dann ein bisschen konzentriert, weil sonst muss man auch überall das Ganze drumherum aufbauen, mit Personal, mit Sicherheit und. Das ist ja jedes Mal ein riesen Aufwand, das ist ja kein Themaaspekt. Das muss man ja auch bieten, oder? Sicherheit, glaubst du?
Genau, ja. Dass man nicht irgendwie sich zu fest verzettelt, sagt man, wir konzentrieren uns auf 10.
Ja.
Und es ist ja meistens in den meisten Ländern auch ein bisschen klar, wo das man spielt, also in den grössten Städten und mit den grössten Stadien, mit den modernsten.
Ja.
Also es zeichnet sich ja dann auch mal auch ein bisschen ab, wo das die Spiele sind.
Ja gut, dort ist ja meistens auch die Infrastruktur außerhalb der Stadien am besten. Sechs ÖV, sechs Flughafen, sechs Hotellerie. Das ist ja auch alles matchentscheidend, ob man da...
Genau, das ist ja dann auch im Anforderungsprofil drin. Eben, man muss nicht nur die Stadien haben, sondern zum Beispiel die Stadien müssen auch erreichbar sein mit öffentlichem Verkehr, mit Fluganbindungen, mit Parkplätzen.
Yeah.
Und die Stadien, die Fans müssen können, wo die Stadien müssen können, noch einmal übernachten, die Teams müssen können übernachten, die müssen können trainieren zwischen den Spielen.
Ja.
Also das ist ja dann auch in der Regel in den Gegenden gegeben, wo auch die grossen Stadien sind. Und das ist auch dann explizit auch in dem Anforderungsprofil drin, dass man mal können sagen, wir haben genug Hotelübernachtungen für all die Leute, die dann dort sind.
Ja, ich meine, auch wenn Ticketing jetzt nicht der Hauptlöwenanteil vom Umsatz von einer EM ist, ist es halt doch substanziell. Und da wird man halt einfach sicherstellen, dass den Leuten die Anreise nicht nur erschwert wird, oder?
Ja, also die Einnahmen mit Ticket, also aus Ticketing sind schon nicht zu vernachlässigen, auch wenn es nicht der Hauptanteil sind. Aber es geht ja auch darum, dass man will eine gute Falle machen mit vollen Stadien, wo gute Stimmung ist.
Oder?
Genau, oder? Und dass dann auch die Leute sehen, ja, da läuft etwas. Dass man dann eben die Voraussetzungen schafft für das.
Ja.
Das ist wie die zweite Voraussetzung. Also Stadioninfrastruktur ist eins, die Infrastruktur rundherum ist die nächste, also Verkehr. Und dann gibt es auch Voraussetzungen, zum Beispiel bezüglich politischer Stabilität.
Ja, macht Sinn.
Also man muss,
es kommen ja viele Länder.
Es kommen viele zusammen und man muss sagen, da kann man sich nicht leisten, wenn irgendwie Unruhe herrscht oder ständig demonstriert wird.
Ja, dass gewisse Länder, die einreisen, dann gefährdet sind.
Ja, Genau, oder dass es sogar noch gewalttätige Auseinandersetzungen gibt oder so.
Ja. Ich glaube, das haben wir im Fußball ja doch auch geschichtlich immer mal wieder und wir versuchen es eigentlich tunlichst zu finden.
Ja. Genau, aber das nicht, ist sowieso eine angespannte Situation, noch zusätzlich so etwas passiert. Und dann geht es auch darum, dass man bestimmte, also als Ausrichterstaat muss bestimmte Garantien abgeben, zum Beispiel, dass die Teams dürfen einreisen dürfen und dass die dürfen spielen dürfen, was das ja eigentlich...
so per se muss bewilligt werden.
Genau, und das sind ja nicht in dem Sinn die Spieler, die kommen, sind ja keine Touristen, die arbeiten ja, ja dann in dem Land, die verdienen Geld und das ist je nachdem dann eingeschränkt in dem Land und die müssen wie quasi garantieren, dass sie das nicht verhindern. Ja. Nicht, dass dann gewisse Mannschaften nicht können einreisen und teilnehmen, weil sie aus rechtlichen Gründen keine Visa überkommen.
Ja, das wäre extrem mühsam, wenn der Top-Spieler dann nicht teilnehmen
kann. Ja.
Also ich denke, das muss man definitiv gewährleisten.
Genau, ja.
Und grundsätzlich zu all diesen infrastrukturellen Themen, wie alt darf die vielleicht auch sein? Ich nehme an, das darf auch nicht völlig verranzt sein, oder?
Also grundsätzlich gibt es keine Vorschriften, wie alt so etwas ist. Ich meine, Olympiastadion in Berlin, wo es spielt, ist ja bald 100 Jahre alt. Es geht einfach darum, wie gut es instand gehalten ist und ob es regelmässig renoviert, modernisiert wird.
Ja.
Oder zum Beispiel Kapazitäten erhöht werden können.
Ja, voll.
Und da gibt es eigentlich einfach eine Regel, man will grundsätzlich so wenig wie möglich neu bauen. Man soll, wenn immer möglich, das Bestehende nutzen.
Ja.
Aber man muss gleich das Zeug ein bisschen im Schuss halten und dann eben das nehmen, was am besten im Stand ist.
Aber gilt da dann unterschiedliche Kriterien für die EM versus WM?
Die sind
ja öfter so, dass noch nichts steht und dann kommen die Spiele dann.
Also es ist nicht verboten, ein neues Stadion zu bauen für die WM, zum Beispiel, wie es jetzt in Katar war. Mhm. Es ist jetzt einfach heutzutage so, man tut so die bevorzugen, die schon Zeug haben.
Ja.
Was natürlich in dem Sinn kritisch ist, dass dann solche benachteiligt werden, die noch nichts haben.
Ja, vielleicht auch, weil sie historisch noch nicht so einen viel gemacht haben in diesem Bereich und sich das jetzt erst in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat und dass sie ja dann auch nicht den Nachteil daraus haben, dass sie jetzt noch nicht so eine
Fußballgeschichte haben. Das ist das, was kritisiert wird, dass eigentlich junge, in Anführungszeichen, Fußballländer nicht so Chance haben, um an so einen Wettbewerb anzukommen, sondern dass man das zementiert, dass es neben in Deutschland und England und in den USA stattfindet, wo so Zeug schon steht.
Ja, gut, herum nehme ich an, ist ja zum einen oder die UEFA, die da entscheidet, aber gleichzeitig das Land selber auch, ob sie das wollen, angehen. Also, du hast mir vorgesprochen, das ist ja ein Rechtsprozedere. Also, wir reden da gleich von 10 Jahren Vorbereitung, wo man da irgendwie muss sich an. Da muss das Land selber auch sagen, wir wollen da in so eine EM investieren. Weil es am Schluss des Tages ist eine Investition. Es bietet Bekanntheit fürs Land, es bietet Tourismusmöglichkeiten, es bietet die Möglichkeit, das Land von einer anderen Seite zu präsentieren. Also es hat ganz viele Chancen, aber das ist ja wir als Unternehmer auch eine Investition, die hoch ist, die muss man durchaus mal durchrechnen. Und dann gibt es ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal das Szenario Schweiz nehmen, ganz viele Leute, die mitentscheiden, bald 8 Millionen. Also gut, nicht jeder Stimmbürger, aber... Ja, dann würde ich das eigentlich gerne mal so ein bisschen durchspielen. Wenn, also wie geht das los? Dass ich so, also wenn ich sage jetzt mal, ich erfülle die Gegebenheit als Schweiz, tun wir das ja nicht vollständig. Das haben wir 2008, wenn ich da richtig mal geschafft mit der Co-Creator Österreich, wo wir das haben können ausrichten. Da haben wir so ein spezielles Arrangement gefunden. Aber wo man das damals gemacht hat, wer hat da alles mitgeschwätzt, dass es überhaupt dazugekommen
ist? Manchmal ist es einfacher zu sagen, wer hat nicht mitgeschwätzt. Also im Fall von der Schweiz wäre es jetzt so, dass die Initiative wahrscheinlich vom Schweizer Fußballverband ausgehen würde, dass die entscheidet, wir würden uns gerne für das Turnier bewerben. Mhm. Und die dann verschiedene andere Ansprechpartner mal mit ins Boot holen. Also die müssen zum Beispiel dann mit den Städten reden, in denen sie gerne spielen würden.
Also dann, dort mit den Verantwortlichen.
Genau, also richtig, ja, mit den Bewilligungsbehörden, Tourismusorganisationen stehen die ja da dahinter. Dann wie in der Schweiz, weil wir Föderalismus haben, natürlich auch mit den Kantonen.
Ja.
Dann mit dem Bund, oder? Also zum Beispiel mit dem Bundesamt für Sport müsste man reden, weil die ja dann je nachdem auch noch Gelder dann sprechen für die Organisation. Mit Swiss Olympic, die sind auch zuständig zum Geld verteilen für so ein Event. Also man muss da relativ viele Player im Boot haben, dass so etwas Sinn macht. Und dann eben in der Schweiz auch, je nachdem, die lokale Bevölkerung.
Ja, stimmt. Also, quasi, oder?
Wenn jetzt eine Gemeinde oder ein Kanton sollte Geld angeben für so ein Event, dann muss natürlich je nachdem die Stimmbevölkerung da zustimmen.
Ja, ich meine, es ist eine Investition, aber eben gleichzeitig eine Chance. Wie lange vorher startet ich das Ganze? Also, oder beziehungsweise, ich kündige das mal an, dass ich das gerne möchte haben, oder ab wann startet die ganze Geschichte eigentlich?
Also es gibt in der Regel für jedes Turnier, jetzt in dem Fall von der EM, von der UEFA, so eine Anmeldefrist, bis wenn man mal eine Bewerbung hinterlegt hat. Aber es fängt natürlich schon viel früher an, mit einerseits muss man die Bewerbung vorbereiten und andererseits mal den ganzen politischen Prozess durchgehen. Also es kann wirklich bis zu 10 Jahre gehen, vom Grundsatzentscheid, ja, aber wir wollen das, bis zum Entscheid und dann zu der Durchführung des Events. Also wenn wir jetzt Deutschland nehmen, die haben, glaube ich, im 13. ist erst mal darüber diskutiert, wenn wir das machen. Und dann im 17. hat man offiziell entschieden, wir machen das bis 24. Und dann im Frühling 18 ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Im September 18 hat man entschieden, Deutschland kriegt das Turnier. Und dann ist es ja noch fast 6 Jahre bis zum Turnier selber.
Gegen wer haben Sie sich durchgesetzt dort bei dieser Entscheidung?
Deutschland ist gegen die Türkei damals. Die sind die einzigen beiden Bewerber gewesen. Es hat noch ganz am Anfang so eine Joint-Bewerbung von allen skandinavischen Ländern.
Also Norwegen, Schweden, Finnland.
Genau, Island. Es sind, glaube ich, alle 5 gewesen. Aber die haben dann festgestellt, dass sie nur in allen 5 Ländern nur 2 Stadien hatten, die mehr als 30'000 Plätze haben.
Ja.
Und die haben dann gefunden, ja, da müssten wir jetzt irgendwie 7-8 Stadien aus dem Boden stampfen. Und das lohnt sich nicht.
Ja, und dort wäre ja dann wahrscheinlich auch das Thema Infrastruktur noch kritisch, weil es sind ja grosse Länder. Also die Distanzen sind ja dann doch noch mal massiv. Und
ja.
Also ich bin jetzt schon mal in Norwegen gewesen, Schweden bin ich nicht gut gefahren, aber du bist dort nicht auf mega schnellen Straßen unterwegs.
Ja.
Es zieht sich.
Also es ist schon anders wie in Deutschland, wo alles mit Autobahnen und dann doch nicht ganz so weit auseinander ist.
Ja.
Aber es ist dort mehr darum gegangen, dass es wirklich auch einfach keinen Sinn macht, so viel neu zu bauen, wo man nachher gar nicht mehr braucht, oder?
Das ist so. Also
hingegen Deutschland und die Türkei, die haben schon grosse Stadien, die sie auch nachher noch brauchen für die Fußballmeisterschaft.
Dort ist es ja dann mehr ein Aufrüsten, du hast schon gesagt, Berlin und das Stadion, das ist ja schon 100-jährig.
Also genau, ja.
Offensichtlich gut in Gebrauch.
Genau, das wird ja heute noch jede Woche gebraucht, für Spiele, für Konzerte und so. Mega. Also dort ist das alles schon vorhanden, ja.
Und wieso hat sich Deutschland gegen die Türkei durchgesetzt?
Also es gibt ja dann, jede Bewerbung kommt dann so eine Evaluation über, wo so ein Gremium die Bewerbung prüft. Und bei der, jetzt im Fall von Deutschland und Türkei sind 3 Gründe eigentlich hauptsächlich ausschlaggebend gewesen. Einerseits hat man gesagt, die wirtschaftliche Stabilität ist bei Deutschland grösser als in der Türkei. Dann ist das Thema gewesen, so ein bisschen Menschenrechtssituation.
Ja.
Wo in der Türkei, ja, wo es gewisse Bedenken gab, ist jetzt nicht das Killer-Kriterium, aber spielt auch mit ihnen.
Ja.
Und eins, oder für mich, aus meiner Sicht, das hauptausschlaggebende Kriterium war die Stadiongrösse.
Ja.
Also die 30'000 sind ja ein Minimum, da kann man auch gerne mehr haben. Ja. Und Deutschland hat relativ viele grosse Stadien, so 70'000-80'000 Plätze, die Türkei nicht hat.
Das ist
wirklich gross. Und im Zweifel hat man halt lieber 80'000 als 50'000 in einem Stadion, wenn man die Möglichkeit hat.
Ja, man, es ist was doppelter Ticketverkäufe, die man machen kann. Durch die Größe ist das Interesse grösser, mit Chancen, dass man das Ticket bekommt, grösser. Mehr in dem Sinn, dass jeder kann mitfiebern kann und jeder die Chance darauf.
Genau.
Das ist schon alles Aspekt, der reinspielt, oder?
Was noch wichtig ist, ist, dass das Gremium, das die Bewerbungen prüft, man muss sich vorstellen, so ein Bewerbungsdossier, das hat 1'000 oder 2'000 Seiten. Das wird dann von dem Gremium geprüft. Aber die geben nur eine Empfehlung ab.
Okay.
Also die sagen nicht, wir können jetzt diese Bewerbung nicht berücksichtigen, wir müssen diese Bewerbung berücksichtigen, sondern die sagen einfach, es gibt wie so ein Punktesystem, und sagen, die Bewerbung kommt 8 von 10 über und die 6,5 von 10. Aber die, die noch entscheiden, sind völlig frei.
Also die kommen so viel, sagen jetzt mal ganz banale Plus-Minus-Listen über.
Genau.
Wo sie wie können sagen, das sind Vorteile da, die Nachteile da. Und sie können irgendwie abwägen, welche Nachteile sind kritischer.
Ja.
Wo man jetzt eben zum Beispiel das Thema bei der Türkei, würde ich jetzt mal behaupten, in der politischen Situation, wie wir es heute haben, wird die Reise für den einen oder anderen schwierig sein, wo wahrscheinlich in Deutschland wiederum nicht das Problem ist.
Genau. Und das ist dann wirklich so ein bisschen auch politisch, oder, dass man sagt, wir haben... Also man könnte jetzt auch sagen, ja, wir haben in Deutschland erst gerade eine WM gehabt, jetzt wollen wir mal in einem anderen Land etwas oder wir wollen mal einen neuen Markt erschliessen.
Ja.
Das ist jetzt zum Beispiel die Diskussion, soll man zum Beispiel eine WM in Saudi-Arabien oder China durchführen, weil man sagt, ja, dort haben wir neue Marktmöglichkeiten.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das ein politischer Entscheid. Wer das denn zum Zug kommt schlussendlich?
Ja. Ja, dort ist mir, also denke ich jetzt gerade, Saudi-Arabien bringt sich ja recht stark auch ein in der ganzen Fußballwelt. China, ich bin, wie gesagt, nicht so bewandert. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle spielt China in der Fußballwelt. Ich weiss, sie haben eine Mannschaft, das habe ich auch schon gesehen, weil es ist irgendwie so ein bisschen am Rande, hat man das wahrgenommen.
Also,
wie stark sind sie dort, oder wenn sie dort werden, oder sind sie?
China hat vor ein paar Jahren einen ziemlichen auch Push gemacht, ähnlich wie Saudi-Arabien, indem also sie, ja, sie haben die ganzen Topspieler und Trainer versucht zu holen und viele sind dann auch effektiv gegangen.
Mhm.
Aber viele von denen sind dann wieder zurück auf Europa, weil es halt Probleme gegeben hat, kulturell und das Niveau von der Liga halt schon nicht so hoch ist.
Ja.
Also dort ist, mein Eindruck ist, die Euphorie eher schon wieder ein bisschen verflogen in China. Mhm. Und die haben jetzt auch zwei olympische Spiele gehabt.
Ein guter Spieler kannst du halt nicht kopieren.
Kann man nicht, aber man kann sie mit viel Geld halt schon locken.
Ja, mit Geld kann man bekanntlich alles kaufen, aber Geld ist ja nicht alles. Und wenn man da auch so ein bisschen über China redet, dann ist ja wahrscheinlich auch das Kriterium Menschenrechte dort wahrscheinlich relativ schwierig. Und auch mit der Einreise, ich nehme an, die sind da... ja, es ist doch ein bisschen schwieriger, die ganze Situation jetzt da nicht mehr dazu sagen. Und da komme ich eigentlich also zu dem Aspekt, den ich auch noch spannend finde rund um eine EM, und zwar das Thema Sicherheit.
Mhm.
Wie geht man da damit um? Also wie handhabt man das? Wir haben x Nationen, wir haben viele auch betrunkene Menschen, wir haben Leute unter anderen Substanzen. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Crowd, die nicht ganz einfach ist, unter Kontrolle zu bringen, sei es gewonnen, verloren, beide starke Emotionen. Was sind da so ein bisschen die Strategien?
Also es ist so, grundsätzlich für die Sicherheit verantwortlich ist der Veranstalter, also das Land, das die EM organisiert. Aber es ist natürlich so, dass so ein Event eigentlich zu gross ist für ein Land allein. Also die können das nicht bewältigen ohne fremde Hilfe.
Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel Europameisterschaft in der Schweiz nehmen und in Österreich 2008. Also in der Schweiz war es so, dass einerseits nicht nur die Polizei eben in den Kantonen, wo die Spiele stattgefunden haben, im Einsatz war, sondern natürlich aus dem ganzen Land.
Ja, klar.
Plus man hat auch noch das Militär für Unterstützung geholt, Grenzschutz.
Mhm.
Also das ist das eine. Und das andere ist auch, dass die Polizei, die Nationalen, mit der Polizei aus dem Ausland zusammenarbeiten.
Ja, aber macht Sinn, auch Sprachbarrieren.
Genau, oder? Insbesondere aus den Ländern, die dann halt eben mitspielen, oder? Dass dann die Deutschen und die Franzosen und die Italiener auch noch Leute abstellen, wo dann einerseits die Sprache können, reden mit diesen Leuten. Also wenn die Fans aus diesen Ländern kommen, können sich die mit denen verständigen. Plus eben, wo auch die Leute vielleicht noch gar ein bisschen kennen.
Ja, vielleicht so ein bisschen ganz kritische Leute, die tendenziell
aufrufen können. Also die ganz kritischen werden gar nicht erst kommen, weil da gibt es ja je nachdem so Sperren und Einreisesperren. Also die dürfen gar nicht kommen, aber auch sonst so ein bisschen potenziell auffällige Leute, die Leute schon kennen und mit denen können reden und die können abholen, dass es eben gar nicht erst Probleme gibt.
Ja, dass man so ein bisschen präventiv entgegenwirkt. Mhm. Ich denke, das ist ja im Fußball sicher auch immer ein Dorn im Auge, die Ausschreitungen nach dem Spiel. Das ist ja nichts. Ja. Wo man im Fußball möchte erzielen, dass das passiert, oder?
Ja, und gleichzeitig will man ja gleich auch noch zulassen, dass die Leute ein bisschen festen und vielleicht auch mal etwas trinken. Ja. Also man will ja nicht alles verbieten.
Nein, aber Festen und Aggression hat ja auch nicht eigentlich so viel damit zusammen zu tun.
Ja, aber es kann halt immer kippen, oder? Und wenn man gar nichts will, dann tut man am besten gar nichts zulassen. Ja. Aber das ist halt dann auch nicht erwünscht.
Ja, und die Emotionen machen ja das Ganze auch aus. Also ich denke,
genau.
Und Emotionen, es ist halt einfach ein toxischer Cocktail im Zusammenhang mit Alkohol. Aber,
aber es gehört ein Stück weit dazu und das will man auch nicht verbieten, eben wie in anderen Ländern, wo Alkoholverbot herrscht. Das ist in Europa, wäre das nicht durchsetzbar.
Nein, und ich denke am Schluss des Tages, wenn man ja da auch ein bisschen, also ich denke, wenn man Massen überwacht, dann sieht man ja eigentlich, wo das sich Sachen anbahnen. Man kann ja dann nicht frühzeitig einschreiten.
Ja.
Und dort auch schauen, dass man vielleicht die einen oder anderen rausziehen, die jetzt da ein anfangen anheizen, weil ich sage jetzt mal 99,9% der Leute feiern friedlich.
Genau, und heute ist ja auch technisch schon vieles mehr möglich als früher. mit, ich sage jetzt mal, Helikopter-Einsatz, Drohnen, Kameras im öffentlichen Raum, die dann Zuschauerströme überwachen, schauen, wo gehen die hin, schauen, wo es könnte Probleme geben.
Ja, ja, also das ist eigentlich auch noch krass. Das ist ganz eine andere Liga heute als noch vor 20, 30 Jahren.
Ja.
Und was denkst du, wo es generell so für dich angeht mit der zukünftigen WM und auch mit dem ganzen Vergabeprozess? Was sind deine Prognosen?
Also ich denke, es gibt sicher zwei Entwicklungen, die sich werden verstärken. Das eine ist, also das, was wir dieses Jahr haben mit Deutschland, wo allein so einen Wettbewerb ausrichtet, wird künftig, denke ich, eher die Ausnahme sein, sondern der Trend geht in Richtung mehrfach Bewerbungen und dann auch Organisationen, also wenn es mehrere Länder zusammen so einen Wettbewerb organisieren.
So, dass auch kleinere Länder oder mit weniger grossen, guten Infrastruktur eigentlich Chancen haben.
Ja, genau. Also so wie man es jetzt zum Beispiel bei der WM hat mit Spanien, Portugal und Marokko, wo wirklich dann ein neues Land einmal dabei ist, wo so etwas alleine könnte organisieren, aber wo dann gleich auch in anderen Ländern schon Infrastruktur da ist.
Ja.
Also das ist das eine. Und das andere ist eben der Trend dazu, dass man nicht mehr will, dass x neue Stadien und Infrastruktur gebaut werden, sondern dass man, wenn immer möglich, schon auf Bestehendes zurückgreift. Und wenn eben nicht, dass man einen grossen mit einem kleinen Partner zusammennimmt,
ja,
so dass eben etwas schon vorhanden ist und ein Neuling quasi die Chance hat, um so etwas mal zu organisieren. Aber so ein bisschen auf Junior-Partner-Stufe, dass neben dort ein paar Spiele stattfindet, aber die grossen und wichtigen in einem grossen Land mit schon bestehender grosser Infrastruktur.
Ja. Was siehst du so bei künftigen Sports-Events, die in der Schweiz werden stattfinden, wo du denkst, haben die Chancen, dass sie da passieren können?
Also wir haben ja schon mal etwas nächstes Jahr, Frauen-EM im Fußball.
Ja, sehr cool, oder?
Ja, das wird sicher eine gute Sache.
Mega.
Vor allem, das ist ja jetzt extrem am Kommen und ist auch extrem professionell mittlerweile, wie das betrieben wird. Und da wird sicher so ein Testlauf werden, ob die Schweiz in der Lage ist, zum Beispiel auch mal ein grösseres Event organisieren oder mit organisieren, eben nochmal eine EM von den Herren oder sogar eine WM.
Ja.
Oder Olympische Spiele. Wobei eben bei uns sind halt einfach die Voraussetzungen ein bisschen anders, eben mit der demokratischen Mitwirkung von der Bevölkerung, von den vielen Player, die involviert sind. Darum ist jetzt meine Prognose, dass es nicht demnächst wird Olympische Spiele geben, aber eben so ein Event oder eben Eishockey-WM gibt es ja jetzt auch wieder.
Ja, voll.
Also so etwas ohne weiteres, da haben wir ja auch die Infrastruktur dafür.
Ja, sind aber, ja auch eine Nation, die das spielt.
Genau, aber alles andere wird allein, denke ich, nicht möglich sein.
Ja, aber ich denke, so das Co-Creation, also wirklich so Sachen zusammen aufgleisen, das ist ja auch spannend. Es gibt ja auch einen Mix in die ganze Geschichte rein, wo man irgendwo noch verschiedene Sachen kennenlernen. Und ich meine, jetzt so Dachraum-Sachen organisieren oder eben jetzt im Osten oder so wie es in der WM wird sie mit der Spanien, Portugal, Marokko, sind ja mega spannende so Melting Pots, wo wirklich verschiedene Kulturen zusammenkommen, wo ja auch interessant ist und wo ja auch ein bisschen widerspiegelt, wie wir uns als Bevölkerung verändern.
Absolut, das ist natürlich auch eine Chance, oder? Dass man sagt, da können wir dann nicht immer nur einfach jemanden, der zum Zug kommt, sondern dass auch andere wirklich auch die Chance bekommen.
Ja, vor allem geht ja ewig, bis man dann wieder kann. Also so kann man wirklich fairer verteilen.
Genau, wir sind ja nur alle 4 Jahre jeweils.
Yep. Ja, nein, ich danke dir vielmals für den Einblick auch wieder. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg für die letzte Folge von unserem Special, der Folge 3, wo wir ja dann über den Club und die einzelnen Spieler uns unterhalten.
Genau, danke.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.